Inforadio Podcast.
Russland ist zurück auf der großen Bühne. Ein sehr selbstbewusster Staatschef Putin hatte seinen Auftritt bei der UN-Generalversammlung in New York und traf sich auch mit US-Präsident Obama. Und mit seinem raschen Handeln in Sachen Syrien setzt er den Westen ziemlich unter Druck. Bei mir am Telefon ist Christian Wipperfürth, Russland-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Einen schönen guten Tag, Herr Wipperfürth.
Einen schönen guten Tag.
Warum drücken die Russen gerade jetzt so aufs Tempo?
Sie drücken eigentlich gar nicht so sehr aufs Tempo. Im Oktober vergangenen Jahres haben sich die USA und Russland bereits geeinigt, zum Thema IS-Geheimdienstkenntnisse auszutauschen. Und Ende Juni haben Obama und Putin über das Thema telefoniert. Anfang Juli sich die beiden Außenminister getroffen. Ja, aber es ist nicht so viel dabei herausgekommen, wie die russische Seite erwartet hat und gefordert.
Und dass sich jetzt doch was tut, ist ein Zeichen dafür, dass der Westen mehr oder weniger jetzt sagt, also es kann passieren, wir gebieten euch jetzt nicht Einhalt?
Naja, man hat ja festgestellt, die Aktion der Koalition, der von den USA geführten Koalition im Irak und in Syrien, kommt nicht richtig voran. Der IS kann zwar geschwächt, aber nicht geschlagen werden. Und das bringt die Russen nochmal ins Spiel.
Derzeit handeln die Russen in Syrien ja noch auf eigene Faust. Das heißt also, es gibt Absprachen mit dem Assad-Regime, aber der Westen hat noch keine Vereinbarungen getroffen. Da geht's gerade erst los, Absprachen zwischen den Außenministern der USA und Russland. Also wenn es keine konkreten Absprachen gibt und das so nebeneinherläuft, kann das kompliziert werden?
Ja, auf jeden Fall. Die russische Seite möchte Absprachen. Bereits seit Sommer vergangenen Jahres schlägt sie immer wieder vor, dass das Thema wirklich vor den Weltsicherheitsrat kommt. Aber die USA wollten das nicht, sondern wollten es auf eigene Faust versuchen.
Ich meine jetzt auch kompliziert im ganz konkreten Falle. Also wenn russische Flieger unterwegs sind, amerikanische, ja nun auch mittlerweile französische. Also kann das auch ganz einfach zu Komplikationen führen, dass man sich gegenseitig behindert?
Ja, nicht nur zu Komplikationen. Es kann Unfälle geben, die von der anderen Seite missverstanden werden können.
Gut, also das heißt, es muss ganz dringend eine Vereinbarung her, damit die Dinge koordiniert ablaufen. Nun ist es ja so, wir haben das auch heute in den Nachrichten, dass von amerikanischer Seite, von Seiten der syrischen Opposition Zweifel daran geäußert werden, dass die Russen in der Tat nur IS-Stellungen bombardieren. Angeblich sind da auch oppositionelle Milizen getroffen worden. Also wissen Sie, wie der Stand der Dinge ist? Kann das überhaupt jemand konkret nachprüfen?
Naja, konkret nachprüfen, das ist so eine Sache. Es ist denkbar, dass die russische Seite, ob bewusst oder unbewusst, auch Stellungen der Opposition bombardiert. Ähnliches haben auch die USA getan oder wurde den USA zumindest vorgeworfen, dass auch Stellungen der Assad-Regierung und nicht nur des IS bombardiert worden seien. Also die Russen, die wollen deutlich zeigen, wir können das auch eigenständig handeln.
Gut, aber wenn das so wäre, müssten die Russen nicht eigentlich Interesse haben, erstmal zu zeigen, wir sind guten Willens, es geht tatsächlich gegen IS, ansonsten gefährdet man ja eine Allianz mit dem Westen schon wieder ganz grundsätzlich.
Ja, die russische Seite spielt sehr auf Stärke, nicht nur in Syrien, auch in anderen Gegenden, um den Westen sehr deutlich zu demonstrieren, dass man mit Moskau zu rechnen hat.
Glauben Sie denn, dass eine Vereinbarung, wirklich eine dauerhafte, auch zustande kommt? Es gibt ja auch schon Arbeitsgruppen, die da so ein bisschen unterhalb der offiziellen Berichte miteinander verhandelt. Und da sind ja offensichtlich alle Seiten beteiligt. Also ist das mit Aussicht auf Erfolg verbunden?
Ich denke schon. Das ist auch notwendig. In Bezug auf Afghanistan hat man sich auch geeinigt. Also selbst während des Höhepunktes der Ukraine-Krise lief der westliche Transit über russisches Territorium.
Also keine so schlechten Voraussetzungen, wenn ich das richtig verstehe.
Ich hoffe.
Sie haben jetzt schon Afghanistan, die Ukraine ins Gespräch gebracht. Das sind zwei Dinge, die man in diesem Zusammenhang sicher erwähnen sollte. Afghanistan, gerade gibt es jeden Tag neue Meldungen, dass die Taliban auf dem Vormarsch sind bis hin nach Kunduz. Da sind sie vielleicht jetzt wieder raus. Die Meldungen widersprechen sich ein bisschen. Aber alle bestätigen, die Taliban sind nach wie vor stark. Muss man also auch hier mit den Russen stärker kooperieren?
Ja, das macht die Russen sehr nervös, weil ein instabiles Afghanistan greift auf Zentralasien aus, auf die nördlichen Nachbarn Afghanistans. Und da hat Russland sehr starke Interessen. Dort leben über 10 Millionen ethnische Russen. Die Grenzen sind offen nach Russland hin. Das macht Russland große Sorgen, was sich da tut.
Und wird der Westen Russland wieder mit ins Boot holen in Sachen Afghanistan?
Russland war nie so richtig im Boot, hat das immer gewollt, aber ja, es ist nicht dazu gekommen.
Und wie sind die Aussichten aus Ihrer Sicht?
Ja, ich fürchte, sie sind nicht gut. In Bezug auf Syrien sind sie wahrscheinlich besser. Aber die Stimmung zwischen dem Westen und Russland ist im Großen und Ganzen schlecht.
Gut, kurz noch zur Ukraine gefragt. Manche sagen, der Ukraine-Konflikt wird jetzt ganz unter den Tisch fallen. Also der Westen gibt die Ukraine mehr oder weniger verloren, weil man die Russen braucht für Syrien zum Beispiel. Ist da was dran?
Nein, das glaube ich nicht. Also im Donbass, in der Ostukraine, wurde glücklicherweise noch nie so wenig geschossen wie in den letzten Wochen. In den letzten Wochen gab es so viel Ruhe wie die vorhergehenden 1,5 Jahre nicht. Also die russische Seite, die Rebellenseite und zum Glück auch ihre Gegner zeigen eine große Bereitschaft, ja, nicht wieder die Waffen sprechen zu lassen.